Von Peter Pranger haben wir erfahren, wie gigantisch die Produktionskosten von Metropolis waren und wie der Film dann gefloppt ist. Keiner wollte ihn sehen. Eine Kopie wurde nach Amerika verkauft, die Originalfassung ist dort allerdings erheblich gekürzt worden. Also aus für ein Meisterwerk der Filmkunst. Das Wunder geschah Jahrzehnte später, als in Buenos Aires, Argentinien, eine fast intakte Kopie entdeckt wurde. Aufwendig und akribisch von der Murnau-Stiftung restauriert, feierte der Film rund 80 Jahre später seine zweite Premiere. Es war ein glanzvolles Ereignis im eiskalten Berlin Anfang des Jahres 2010. Ein Ausschnitt aus Metropolis war neben anderen jetzt in der Veranstaltung mit Peter Pranger zu sehen. Eingeladen hatte Christiane von Walert, Vorstand der Murnau-Stiftung. Frau von Walert, der Roman von Peter Pranger ist mit seinen Erwähnungen der großen Filmklassiker der 20er Jahre eine großartige Werbung für die Murnau-Stiftung, deren Aufgabe es ist, das deutsche Filmerbe zu schützen und bewahren. Auch Menschen, denen die Murnau-Stiftung bisher kein Begriff war, bekommen eine Ahnung, welche Schätze hier in Wiesbaden beherbergt werden. Also eine gute Idee von Ihnen, Peter Pranger mit seinem Traumpalast ins Murnau-Kino einzuladen und dazu Ausschnitte aus den Klassikern zu zeigen. Gehen Sie jetzt damit gemeinsam auf Tournee?
Das ist eine schöne Idee. Die werden wir uns gleich merken. Ehrlich gesagt haben wir das noch gar nicht überlegt, sondern haben das so als einmalige Aktion hier für das Murnau Filmtheater in Wiesbaden konzipiert. Der Gedanke war, es ist so phänomenal, dass über die Geschichte der UFA ein historischer Roman geschrieben wird. Es gibt viele gute Geschichten über die UFA, also historische Bücher, aber es gibt meines Wissens bislang keinen Roman. Und als ich den Roman, in den ich auch schon ein bisschen involviert war bei seiner Entstehungsgeschichte, weil ich den Autor Peter Pranger mit Literatur über Erich Pommer versorgen konnte, als der Roman dann fertig war, hatten wir erstens sofort die Idee, dass er hier eine Lesung durchführt. Und zweitens hatten wir dann die Idee, dass es doch schön wäre, wenn zu einigen der Filmen, die auch im Roman vorkommen, da werden zum Beispiel Dreharbeiten geschildert oder eine Stimmung bei der Premiere des Films, wie bei Carmen geschildert, wenn wir aus einigen dieser Filme auch kurze Ausschnitte zeigen, weil dann für den Zuschauer, für die Zuschauerin natürlich ein doppelter Genuss da war, nämlich erstens aus einem Roman vorgelesen zu bekommen, vom Autor die Hintergründe erklärt zu bekommen und gleichzeitig Ausschnitte aus den im Roman besprochenen Filmen zu haben.
Eine bedeutende Rolle im Roman spielt der Produzent Erich Pommer, Sie haben es gerade eben erwähnt. Nach dem Krieg war er Gründungsvorsitzender der SPIO, der Spitzenorganisation der deutschen Filmwirtschaft, und als solcher Ihr Vorfahr im Amt. Denn Sie waren viele Jahre Geschäftsführerin der SPIO sowie der FSK, der Freiwilligen Selbstkontrolle, bevor Sie Vorstand der Murnau-Stiftung wurden. Fühlen Sie sich Erich Pommer verbunden?
Oh ja, in hohem Maße. Sie haben gerade schon Erich Pommers Bedeutung vor seiner Emigration geschildert, nämlich dass er eigentlich der bedeutendste Produzent der UFA war. Die Lebensleistung von Pommer umfasst die Produktion von 225 Filmen insgesamt. Das ist eine Zahl, die wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können. Es gibt überhaupt keinen in Deutschland lebenden Produzent, der auf eine Bilanz von 225 produzierten Filmen kommen könnte. Warum nicht? Eine solche hohe Anzahl von Produktionsleistungen funktioniert nur in einer Filmindustrie. Also eine einmalige Lebensleistung. Er war einer der erfolgreichsten Produzenten der UFA. Seine Tätigkeit in der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft war sozusagen ein Schmankerl am Rande, ein Ehrenamt. Er war Jude und ist 1933 bereits emigriert, landete dann in Hollywood, konnte dort an seine großen Erfolge in Deutschland nicht mehr anknüpfen. Es gab dann eine Phase der Verarmung der Familie, wo Erich Pommer, man muss sich das vorstellen, der Produzent von Der blaue Engel, mit seiner Frau zusammen Porzellan bemalte und brannte. Und dieses Porzellan wurde dann mühsam in Kaufhäusern verkauft. Dann trat aber das State Department auf ihn zu. Er war inzwischen amerikanischer Staatsbürger und bat ihn, nach der Befreiung Deutschlands als American Film Officer nach Deutschland zurückzukommen, was er dann auch tat. Und seine Aufgabe war es, die völlig da niederliegende deutsche Filmwirtschaft, Berlin war quasi zerbombt, München war nicht so zerbombt, aber die Filmwirtschaft war bis 1945 natürlich komplett nationalsozialistisch gleichgeschaltet. Und seine Aufgabe war es, eine unabhängige deutsche Filmwirtschaft wieder zu begründen, ihr auf die Beine zu helfen. Er selbst war erschüttert von dem, was er in Deutschland sah, von der Zerstörung, auch von der Armut und dem Hunger, die unmittelbar nach 1945 herrschten, und machte eine sehr scharfsinnige Beobachtung, die er an seine Frau schrieb in einem Brief. Da sagte er, die Deutschen befinden sich in einem Art Dämmerzustand. Sie machen alle außer sich selbst dafür verantwortlich, wie schlecht es ihnen geht. Also er hat sehr früh gespürt, eine Haltung in Deutschland, die von Leiden geprägt war, von Selbstmitleid und überhaupt nicht davon geprägt war, zu fragen, wie sind wir eigentlich in diesen Schlamassel hereingekommen, was haben wir dazu beigetragen. Erich Pommer musste also drei verschiedenen Aufgaben gerecht werden. Die eine war die des State Departments, da war in den ersten Jahren nach dem Ende des Krieges die Hauptintention, erstens keine Nazis weiter zu beschäftigen und zweitens zum Aufbau einer Demokratie in Deutschland beizutragen. Stichwort Selling Democracy. Zweitens hatte die Filmindustrie in Hollywood natürlich Interessen, denn da die deutsche Filmwirtschaft da niederlag, den Kinos ging es auch nicht besonders gut, aber die wurden mehr recht und schlecht wieder aufgebaut und dann auch wieder schon neu gebaut. Die Hollywood-Filmindustrie hatte natürlich das Interesse, in diesen quasi leeren Markt einzudringen. Übrigens einer der Gründe, warum der Anteil US-amerikanischer Filme auch heute in Deutschland noch relativ hoch ist, immer so um die 40%. Also Hollywood wollte in diesen leeren Markt eindringen und die deutsche Filmwirtschaft hat natürlich gehofft, dass Pommer sozusagen jetzt der Segensbringer ist. Und in diesem Interessenkonflikt hat er sich aufgerieben. Er hat dann sehr schnell, nach anderthalb Jahren etwa, sein Amt als American Film Officer niedergelegt und ist zurückgegangen nach Amerika.
Fühlen Sie sich Erich Pommer verbunden?
Ja, auch noch aus einem anderen Grund, denn Erich Pommer hat kurz bevor er sein Amt niedergelegt hat als American Film Officer noch eine Großtat auf den Weg gebracht. Er war nämlich maßgeblich beteiligt an der Gründung der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, auch bekannt als FSK, die ebenso wie die Monnau-Stiftung in Wiesbaden sitzt. Warum war er beteiligt an der Gründung eines deutschen Selbstkontrollsystems? In Deutschland gab es 1949 schon wieder die Länder. Und die Länderparlamente waren bestrebt, ein Zensurgesetz aus der Weimarer Republik wiederzubeleben. Für einen amerikanischen Staatsbürger, der Pommer inzwischen war, für die Amerikaner insgesamt, ist die Vorstellung von Zensur undenkbar. Andererseits war den Amerikanern auch klar, irgendjemand musste sich die Filme angucken, bevor sie ins Kino kamen, denn eins wollten sie auch auf gar keinen Fall, dass quasi die noch existierenden Nazi-Spielfilme wieder ins Kino kamen. Und da war seine Idee, zusammen mit einem Mensch namens Karl Oertel und mit großer Unterstützung des Wiesbadener Oberbürgermeisters, Herrn Redelhammer, wurde dann im Sommer 1949 die FSK im Biebricher Schloss gegründet. Sie war am Anfang also in erster Linie dafür zuständig, Filme zu sichten, um zu garantieren, dass keine Nazi-Filme erneut ins Kino kamen. Und erst später trat dann das in den Vordergrund, was die FSK heute macht, nämlich den Jugendschutz. Also Erich Pommer bin ich sozusagen aus drei Gründen verbunden. Das eine ist, weil er auch sich im Verband, also in der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, engagiert hat. Das zweite ist, weil er ein Gründungsvater der FSK ist. Und das dritte ist, weil er eine ganz außergewöhnliche Produzentenbilanz vorzuweisen hat.
Frau von Walert, seit 3 Jahren sind Sie jetzt Vorstand der Murnau-Stiftung. Haben Sie Fortschritte beim Erhalt des Filmerbes machen können?
Tja, mit dem Fortschrittsbegriff ist das so eine Sache. Was heißt Fortschritt, wenn man auf 5000 alten Filmrechten sitzt? Nein, das klingt jetzt despektierlich. Also die Murnau-Stiftung ist im Grunde die Bewahrerin des UFA-Filmerbes. Und das heißt, das UFA-Filmerbe besteht aus den grandiosen Filmen der 20er Jahre, der Weimarer Republik, also wirklich die Highlights des Weimarer Kinos, die inzwischen zum internationalen Kanon der Filmkunst gehören. Und auch das UFA-Produktionen und die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung hat die Rechte immer noch an diesen UFA-Produktionen aus der NS-Zeit, also etwa 670 Nazi-Spielfilme. Also das Ganze ging dann Mitte der 60er Jahre, wurde dann gekauft von der Murnau-Stiftung. Das Ganze war Mitte der 60er Jahre in den Händen von Bertelsmann. Bertelsmann wollte diesen Stock veräußern und dann hat sich die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft in Wiesbaden geregt, hat eine Heldentat vollbracht, muss man wirklich sagen, zur Rettung dieses historischen Erbes, ist zum damaligen Bundeskanzler gegangen und hat gesagt, wir brauchen Geld, um diesen Stock von Bertelsmann zu kaufen. Die damalige Bundesregierung hat dann einen großen Kredit gegeben in Höhe von 13, 14 Millionen D-Mark. Und die Stiftung wurde gegründet und hat diese Filme gekauft. Das ist insofern unüblich, weil man bei Stiftung immer denkt, oh, es gab einen Stifter, einen Menschen, eine Familie, eine Firma, eine Bank, die sozusagen Vermögen hatte und das in eine Stiftung tut. Und hier ist eine Stiftung gegründet worden mit dem Darlehen der Bundesregierung. Mit dem Geld wurden die Filme gekauft, die heute das Stiftungsvermögen sind. Und der Anschaffungspreis für diese Filme wurde mit Zins und Zinseszins bis weit in die 70er Jahre hinein zurückgezahlt. Das ist die Stiftung, die alle Filme, die sie jetzt hat, kaufen müssen. Was heißt Fortschritt? Die meisten Filme, die wir haben, sind noch nicht digitalisiert. Das heißt, Sie dürfen sich vorstellen, in 2 Bunkern in Wiesbaden liegen aber Tausende und Tausende von Filmrollen auf traditionellem Zelluloid-Material. Um dieses Filmerbe für die Zukunft erstens aufzuheben, also vor Verfall zu bewahren, und zweitens, um es überhaupt noch sichtbar zu machen, müssen diese Filme digitalisiert werden. Nicht digitalisierte Filme sind deswegen nicht mehr sichtbar, weil es in Deutschland keine Kinos mehr gibt, die einen 35mm Projektor haben. Und das heißt, damit diese Filme, die die Murnau-Stiftung hat, überhaupt noch für ein Publikum sichtbar sind oder werden können, müssen sie digitalisiert werden. Nur zu den Mengenverhältnissen, wir haben etwa 5000 Filmrechte und wir haben 200 Titel davon digitalisiert. Warum erst so wenige? Filme zu restaurieren und zu digitalisieren ist unglaublich teuer. Die Digitalisierung von Filmerbe ist absolut förderabhängig. Ohne Förderung wäre das überhaupt nicht möglich. Also ein Durchschnittspreis für die Restaurierung und Digitalisierung eines Films sind so 50.000 bis 60.000 Euro. Das ist wahnsinnig viel. Warum ist das so aufwendig? Bei alten Filmen ist es oft so, dass das Material, was man hat, also auch das Material, was die Murnau-Stiftung hat, nicht vollständig ist. Oft sind auch nur Bruchstücke überliefert. Das heißt, vor der eigentlichen Digitalisierung finden sehr aufwendige Recherchen statt, die dauern unter Umständen Jahre. Das heißt, es werden andere Archive weltweit angeschrieben, von denen man weiß oder vermutet, dass auch sie vielleicht Bruchstücke von Kopien haben. Das war üblich, sehr unterschiedliche Fassungen. Es wurden früher auch Exportfassungen hergestellt. Also in der polnischen Fassung war das nicht drin, in der französischen war das dafür nicht drin. Und das heißt, man darf sich Restaurierung eines Films so vorstellen wie eine internationale Puzzlearbeit. Und was ist die Zielmarge, wenn ein Film, den man zum Beispiel, den wir nicht vollständig haben, wo wir zusammensuchen müssen weltweit, hat jemand Teile, die fehlen? Hat jemand andere Fassungen? Die Zielmarge jeder Restaurierung und Digitalisierung ist, eine Fassung herzustellen, die der Fassung der Uraufführung am allernächsten kommt.
Von wie vielen Filmen gehen Sie aus, die dringend restauriert und digitalisiert werden müssen? Sie haben gesagt, 200 liegen vor. Von wie viel?
5.000?
Ja. Also kann man sich vorstellen, das geht ja nicht, dass alles gemacht wird. Also was ist auf Ihrer Liste, was muss dringend gemacht werden und warum?
Sie haben vollkommen recht, das ist im Grunde fast mehr als eine Generationenaufgabe. Und ich vermute auch, dass das Geld, das öffentliche Geld nicht reichen wird, um wirklich alle Filme zu digitalisieren. Dann kann man auch sagen, ist jetzt auch nicht so schlimm. Hauptsache, die wichtigsten sind digitalisiert.
Wie viel wir haben das? Geben Sie uns eine
Idee. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich kann Ihnen sagen, was wir im Jahr ungefähr machen. Wir haben immer so, ich sag mal, zwischen 15 und 35 Filme, wir nennen das in der Pipeline. Es gibt Filme, die aus konservatorischen Gründen restauriert und digitalisiert werden müssen. Da kann man natürlich sagen, das sind die dringlichsten, weil denen einfach Verfall droht, Zerfall des Materials.
Und warum ist das noch so wichtig? Also geht es nicht nur um konservatorische Gründe, sondern geht es um inhaltliche Gründe? Oder sind das alles Perlen der Filmkunst? Ist das Qualitätsfilm? Also man könnte ja sagen, weil das Geld ja leider nicht so sprudelt für die Murnau-Stiftung. Wir haben da so und so viel, ein paar hundert Qualitätsfilme und alles andere ist kalter Kaffee, will sowieso keiner mehr sehen.
Es gibt sicher, da ist sicher viel kalter Kaffee drunter. Das Problem ist ein bisschen, es kennt ja keiner diese 5000 Filme. Das heißt, um allein dieser Frage nachzugehen, die Sie völlig richtig gestellt haben, wie trennen wir hier jetzt sozusagen die Guten ins Tröpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen? Also wie finden wir die Perlen raus? Ist man auf sehr viel Sekundärmaterial angewiesen. Also einmal natürlich die Datenbank, die es gibt, dann natürlich noch sehr umfangreiche Papierakten. Dann hat man zu vielen Filmen zeitgenössische Kritiken zum Beispiel, die aber nicht immer alle bei uns lagern. Also schon der Entscheidungsschritt, welcher Film ist denn jetzt eine Perle, ist schwierig. Aus dem Material und den Kenntnissen, die man hat, quasi zu schließen, was denn jetzt noch die nächsten Perlen sein könnte. Das kann mal ein monografischer Aspekt sein, wie zum Beispiel jetzt bei Lubitsch. Das liegt auch auf der Hand. Lubitsch ist einer der berühmtesten frühen Regisseure, hat Karriere in Deutschland und in Amerika gemacht, dass die Stiftung gesagt hat, alle Lubitsch-Filme, die wir haben, also aus seiner Vor-Hollywood-Zeit, werden jetzt digitalisiert und herausgebracht. Also das kann sich mal an einem Regisseur orientieren, es kann sich auch mal an einem technischen Verfahren orientieren, dass man sagt, dass der Farbfilm war sowas Neues, revolutionär. Wir suchen jetzt mal aus unserer Rubrik Farbfilme und sozusagen die interessantesten heraus. Also das sind sehr unterschiedliche Gesichtspunkte, die dazu führen, für welche Filme man sich letztlich entscheidet. Aber Sie hatten noch die Frage gestellt, warum soll man das eigentlich machen? Wir sind dann im Grunde so im Begriff des, ich sag mal, lebendigen Museums. Also Sie haben auch im Museum für Ur- und Frühgeschichte, denken Sie, noch einen Backenzahn vom Urelefant. Ja, wir haben doch schon Backenzähne vom Urelefant. Aber trotzdem finden Sie eigentlich kein Museum, was den überzähligen Backenzahn vom Urelefant, falls es das hier in Wiesbaden gab, wegschmeißt. Also es ist so, dass wenn man Zeugnisse der Vergangenheit aufheben möchte und sie öffentlich zugänglich machen möchte, das ist so eine never-ending story.
Sie haben sich lange mit Propagandafilmen der NS-Zeit beschäftigt. Die sind vermutlich unbedingt zu erhalten, denn wir können eine ganze Menge daraus lernen.
Ja, ich bin ganz überzeugt davon, auch aus Erfahrung, dass die im Rahmen von Bildungsarbeit die Betrachtung von NS-Filmen, auch von NS-Propagandafilmen mit entsprechenden historischen Erläuterungen, das heißt also Einführung, heute nennt man das Kontextualisierung, also das Ganze in, sozusagen an seinen historischen, den Film an seinen historischen Ort, die Bedingungsgeschichte zu erzählen und vor allen Dingen über den Film zu diskutieren, halte ich für einen eminent wichtigen Baustein. Erstens in der Unterrichtung über die Frage, wie hat eigentlich der Nationalsozialismus funktioniert? Und das ist sozusagen, um das Verständnis der Vergangenheit zu erhöhen, aber auch in die Zukunft gerichtet. Ich denke, dass auch im Rahmen der Antisemitismusprävention, die ja leider eine zunehmende Rolle spielen muss, weil auch der Antisemitismus in Deutschland ja offener wird, dass ich denke, auch gerade im Rahmen von Bildungsprojekten, die sich Antisemitismusprävention verschrieben haben, ein Film wie Hitler, Junge, Quecks zum Beispiel, ein echter Crashkurs sein kann. Ja, weil man einfach sieht, obendrein ist es noch ein sehr spannend gemachter Film, weil man in diesem Film 1933, ein sehr früher Nazi-Film, sieht, wie die Nazis sozusagen um die Herzen der Jugend gekämpft haben. Sie wollten die Jugend für sich gewinnen. Und die Kampfmethoden, die propagandistischen Überzeugungsmethoden, die werden da einfach sehr gut dargelegt. Und das heißt, an dem Film kann man unglaublich viel lernen, wie eine totalitäre Organisation wie die Hitlerjugend gearbeitet hat.
Wir kommen jetzt nochmal zur finanziellen Ausstattung. Wer ist Ihr Gesprächspartner oder sind Ihre Gesprächspartner, wenn es darum geht, Geld für die Mona-Stiftung zu bekommen?
Die Mona-Stiftung ist eine private Stiftung und kämpft gegen die falsche Einschätzung, dass sie öffentliches Geld bekäme. Also die Mona-Stiftung bekommt überhaupt kein öffentliches Geld, was ich persönlich für eine Fehlentscheidung halte. Und ich würde auch alle meine Kraft darin setzen, diese Fehlentscheidung zu revidieren. Ich finde, die Mona hat quasi einen Kinemathekst- oder Museumsrang aufgrund dessen, was sie tut und verdient deswegen eine öffentliche Förderung. Die gibt es sowohl vom Land Hessen wie auch von der Bundesregierung nicht. Die Friedrich-Wilhelm-Mona-Stiftung lebt gänzlich von ihren Einnahmen. Und welche Einnahmen kann die Stiftung generieren, wie man neudeutsch sagt? Das war in der Vergangenheit relativ gut mit Fernsehlizenzen möglich, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk Fernsehlizenzen von alten Filmen erworben hat, auch durchaus von Filmen aus der NS-Zeit, weil Filme mit Sarah Leander, Marika Röck noch von dem ja relativ alten Publikum der öffentlich-rechtlichen Sender, die kannten das aus ihrer Jugendzeit, die wollten ihre Jugend wieder erleben. Dieses Publikum gibt es nicht mehr und es gibt auch keine Sender mehr, die sich für alte, oft meistens Schwarz-Weiß-Filme interessieren. Eine Ausnahme bildet Arte, die sozusagen feinsinnig sich auch um Stummfilme, das sind dann Filme natürlich vor den 30er Jahren, Stummfilme mit Musik und mit Neuvertonung kümmert. Aber die Stiftung, die über Jahrzehnte durch Fernsehlizenzen sich gut ernähren konnte, kann davon nicht mehr leben. Dann gibt es Erlöse schlichtweg durch Filmverleih. Also es gibt eben doch Kinos oder Veranstalter oder Seminare oder Kongresse, die einen Film ausleihen, ganz klassisch. Dann muss man, die bezahlen dann eine Verleihgebühr. Dann gibt es Veröffentlichungen auf DVD. Das ist eigentlich lief ganz gut, aber auch Sie und die Hörer und Hörerinnen wissen, DVD ist ein Auslaufmodell, weil sozusagen die Vertriebsform der Zukunft heißt Online und Streaming. Und bei Online zur Verfügung stellen, öffentliche Zugänglichmachung heißt dieses Recht, das ist ein spezielles Recht. Da gibt es zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass bei den Plattformen nicht der Inhalteanbieter das meiste Geld einnimmt, sondern der Plattformbetreiber. Also die großen Plattformen haben ermöglicht, dass sehr einfach und sehr billig, Amazon 8 € im Monat, die anderen Plattformen sind auch nicht viel teurer, dass das Publikum sehr billig eine große Anzahl von Filmen sehen kann. Das heißt, die Plattformen verdienen ganz wunderbar, aber die Inhalteanbieter verdienen sehr wenig. Das heißt also, das, was die Mona aus Video-on-Demand-Angeboten erlöst, ist sehr, sehr gering. Dazu kommt noch ein Problem, dass es nicht immer ganz klar ist, ob die Video, also die Internetrechte, die Video-on-Demand-Rechte, ob die Murnau-Stiftung die auch hat. Die Murnau-Stiftung geht davon aus, dass sie die hat. Das ist manchmal ein bisschen umstritten. Also Video-on-Demand ist sicher eine Vertriebsform der Zukunft, die aber im Moment noch nicht in vollem Maße ausgelebt werden kann. Fazit, die Murnau-Stiftung, um das zu tun, was sie tut, braucht sie mehr Geld im Jahr, als sie durch ihre Erlöse einnimmt.
Haben Sie Kontakt zu Kulturpolitikern des Bundes? Welche Antwort bekommen Sie von denen?
Wir gehen sicher allgemein, was die Kulturfinanzierung betrifft, schwereren Zeiten entgegen. Einfach weil der Bundeshaushalt in Turbulenzen geraten wird durch die aktuellen Situationen, durch die Inflation, durch kriegsbedingte Krisen, durch hausgemachte Krisen, durch den enormen Finanzierungsbedarf beim Klimawandel. Also ich glaube, dass es zukünftig schwer werden wird, Institutionen, die noch nicht gefördert sind, sozusagen neu in den Kreis der Begünstigten hinein zu argumentieren.
Christiane von Wahlert, vielen Dank.